Was heißt das, sich von Gottes Geist regieren zu lassen? So ist es vorhin schon einmal gelesen worden aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 15. Die sich von Gottes Geist regieren lassen, das sind Kinder Gottes, Söhne und Töchter Gottes. Was heißt das, aus der Kraft des Heiligen Geistes zu leben oder in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben? Und das möchte ich entfalten aus einem Vers aus dem Hebräerbrief. Noch einmal Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 14b. Da ist von Jesus die Rede. Und auch da gilt es einfach, auf Jesus zu schauen und von ihm her zu lernen, was es heißt, aus der Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Es heißt dort in Hebräer 9, Vers 14, denn in der Kraft des ewigen göttlichen Geistes hat Christus sich selbst als fehlerloses Opfer Gott dargebracht. In der Kraft des ewigen göttlichen Geistes hat Christus sich selbst als fehlerloses Opfer Gott dargebracht. Es gibt vieles, was wir im Leben vielleicht persönlich erreichen wollen, was wir als Gemeinde erreichen wollen. Und dann laufen wir Gefahr, das aus eigener Kraft erreichen zu wollen. Und dann komme ich zum ersten Punkt. Heiliger Geist, das heißt warten. Warten auf den richtigen Zeitpunkt. Plakativer gesagt, der Heilige Geist ist nichts für Ungeduldige. Aber schauen wir mal auf Jesus. Also ich sagte es bereits, das ist so die größte Gefahr, dass wir das, was wir erreichen wollen für uns persönlich, auch in unserem Glaubensleben, was wir als Gemeinde erreichen wollen, dass wir das aus eigener Kraft tun wollen. Manche sagen, das Wichtigste im Leben sind drei Faktoren. Du brauchst genügend Geld, genügend Arbeitskraft und genügend Zeit. Und dann kannst du schon machen. Und das kann sein, dass das so ein bisschen der Zeitgeist ist und das beeinflusst uns dann. Ganz persönlich, indem wir meinen, ja, das ist wichtig, dass ich genügend Geld habe, genügend Arbeitskraft, genügend Zeit habe. Und es kann sein, dass das auch das Gemeindeleben entscheidend beeinflusst. Schauen wir auf Jesus. Was waren das für Faktoren im Leben Jesu? Haben die da eine entscheidende Rolle gespielt? Und wenn wir auf Jesus schauen, dann werden wir sehr schnell sehen, Geld, Arbeitskraft und Zeit haben keine entscheidende Rolle in seinem Leben gespielt. Er war nicht besonders reich. Er hat nicht mit Geld die Dinge oder die Menschen bewegen wollen. Das macht ein Herr Hopp. Ich weiß nicht, ob wir alle den Herrn Hopp kennen. Der kommt aus Hoffenheim. Und mit seinen vielen Millionen, um nicht zu sagen Milliarden, die er besitzt, hat er einen Dorfverein, einen Fußballverein in die Schwelle der Bundesliga gebracht. Heute spielen die Offenbacher Kickers gegen die Hoffenheimer. Bei den einen geht es um den Aufstieg in die Bundesliga, bei den anderen geht es darum, den Abstieg zu vermeiden. Ein Herr Hopp, der bewegt die Dinge mit seinem Geld. Aber Jesus hat das nicht getan. Jesus war doch nicht auf Geld angewiesen. Und ich kann auch nicht sehen, dass Jesus ein besonders starker Kerl gewesen ist. Sicher, er war Bauhandwerker und als solcher war er sicherlich kein Schwächling gewesen. Aber er hat doch anders als mancher seiner Zeitgenossen nicht darauf gehofft, dass menschliche Kraft dazu dienen könnte, ja, mit Waffengewalt herbeizuführen, was sich viele damals erhofften. Das waren die Zeloten, die erhofften sich, durch Waffengewalt das Land Israel von der römischen Besatzung zu befreien. Aber das war nicht Jesus. Er hat nicht auf diese Kraft gesetzt. Und Jesus hat auch nicht auf Zeit gespielt. Die hatte er gar nicht. Ich meine, er ist aufgetreten in der Öffentlichkeit und hat dann wohl 3 Jahre gewirkt. Aber wir werden sehen, Jesus hat auch nichts überstürzt. Jesus hat warten können. Worauf hat Jesus gewartet? Auf den richtigen Zeitpunkt. Da gibt es so eine Situation, die hat uns Johannes aufgeschrieben, Johannes 7. Und das ist ganz interessant, da zog Jesus in Galiläa umher, schreibt Johannes. Er hielt sich von Judäa fern, weil die führenden Männer dort ihn töten wollten. Das jüdische Laubhüttenfest stand vor der Tür. Da sagten seine Brüder zu ihm, Du solltest nicht hierbleiben, sondern nach Judäa gehen, damit deine Anhänger dort die großen Taten zu sehen bekommen, die du tust. Wenn jemand bekannt werden möchte, versteckt er sich nicht. Wenn du schon solche Taten vollbringst, dann sorge auch dafür, dass alle Welt davon erfährt. Und Johannes kommentiert, denn nicht einmal seine Brüder schenkten ihm Glauben. Und dann fährt Johannes fort und sagt, Jesus sagte zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da. Für euch dagegen passt jede Zeit, euch kann die Welt nicht hassen, aber mich hasst sie, weil ich als Zeuge gegen sie bestätige, dass ihr Tun böse ist. Zieht doch ihr zu diesem Fest hinauf, ich gehe nicht zum Fest, weil meine Zeit noch nicht da ist. Das sagte er zu ihnen und blieb in Galiläa. Interessant, oder? Dass Jesus sich da nicht provozieren lässt, nicht anstacheln lässt, nicht einmal von seinen Brüdern dazu ermuntern lässt, zu sagen, auf, Jesus, jetzt zeig's doch allen, was du drauf hast. Nein, vom Heiligen Geist, aus der Kraft des Heiligen Geistes zu leben, das hieß bei Jesus eben auch, auf den richtigen Zeitpunkt zu warten. Darum ist der Heilige Geist auch nichts für Ungeduldige. Und dann ist interessant, das ganze Johannesevangelium ist sozusagen daran aufgezogen, dass Jesus immer wieder sagt in den ersten Kapiteln, nein, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Es ist noch nicht so weit. Und dann in Johannes 12, da kommt der Wendepunkt. Da kann Jesus sagen, die Stunde ist gekommen. Jetzt in Jerusalem, am Passafest, nach seinem triumphalen Einzug, die jubelnden Menge am Wegrand stehend, da erkennt Jesus, ja, die Zeit ist gekommen. Und da hat er einiges schon hinter sich gebracht. Da war im Kapitel vorher die Auferweckung des Lazarus gewesen. Und er hat gezeigt, dass er die Macht hat über den Tod. Da war davor im Kapitel die Heilung eines Blindgeborenen. Und er hat gezeigt, dass er die Macht hat über Krankheit und über Sünde, denn das war die Frage, die damit kombiniert war. Und im Kapitel davor hat er gezeigt, dass er eine Ehebrecherin vor der Steinigung gerettet hat. Und er hat gezeigt, dass er gekommen ist, um uns Menschen zu retten. Und nachdem er all das gezeigt hat, da ist ihm plötzlich gewiss, der Tod ist nicht mehr fern. Ich bin auf der Zielgeraden. Und dann kann er sagen, ja, jetzt ist meine Stunde gekommen. Vom Heiligen Geist geführt. Vom Heiligen Geist geführt war auch ein Paulus. In der Apostelgeschichte kann man das sehr schön nachlesen. Der Heilige Geist quasi als eine Verkehrsampel, auf die Paulus sehr genau geachtet hat. Ich hoffe, wir auch, dass wir auf Verkehrsampeln sehr genau achten. Da gibt es in der Apostelgeschichte Kapitel 16 so ein schönes Beispiel. Da geht es um die Reisen in der Türkei. Das sind also ganze Menge Landschaften genannt, die sich in der heutigen Türkei befinden. Da heißt es, danach zogen sie, gemeint ist Paulus und seine Begleiter, weiter durch Phrygien und die Landschaft Galatien, denn der Heilige Geist erlaubte ihnen nicht, in der Provinz Asien die Botschaft Gottes zu verkünden. Da war irgendwie rot die Ampel gestellt. Als sie westwärts ziehen, an die Grenze von Mysien kamen, wollten sie von dort in das nördlich gelegene Bithynien weiterziehen, aber auch das ließ der Geist, durch den Jesus sie leitete, nicht zu. Wieder eine rote Ampel. So zogen sie an Mysien vorbei und gingen ans Meer hinunter nach Troas. Dort in Troas schaltete sich die Ampel auf grün. Nein, es heißt dort in Troas hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mann aus Mazedonien vor sich, der bat ihn, komm zu uns herüber, nach Mazedonien und hilf uns. Darauf suchten wir sofort nach einem Schiff, schreibt Lukas, das uns nach Mazedonien mitnehmen konnte. Denn wir waren sicher, dass Gott uns gerufen hatte, den Menschen dort die gute Nachricht zu bringen. Also auch Paulus hat in all seiner Tätigkeit immer darauf geachtet, ist der richtige Zeitpunkt da? Und dann hat ihn der Heilige Geist geleitet, nachts durch eine Vision und hat ihn sicher gemacht, ja, das ist es. Das ist es, wir sollen übersetzen nach Mazedonien, nach Griechenland. Dort hat er weitergewirkt. Wer in der Kraft des Heiligen Geistes wirken will, wer aus der Kraft des Heiligen Geistes leben will, der muss auf das Timing des Heiligen Geistes achten. Der muss die Zeit beachten. Und das kann heißen, er muss noch warten. Aber es kann eben, wie wir auch in diesem Beispiel gesehen haben, wenn die Ampel auf grün geht, dann heißt es aber auch loszulegen und nicht stehen zu bleiben. Aber es heißt vor allem, nichts ohne den Wink des Heiligen Geistes zu tun. Und der zweite Punkt, der hängt damit zusammen. Heiliger Geist heißt beten. Beziehungsweise plakativer gesagt, der Heilige Geist ist nichts für unabhängige Leute. Von Lukas wird uns, oder Lukas berichtet uns, dass Jesus die Angewohnheit hatte, in einsamen Gegenden zu beten. In Lukas 5 etwa heißt es, dass er sich zurückzog und hielt sich in einsamen Gegenden auf, um zu beten. Und auch später im Kapitel 22 hören wir davon, von seiner Angewohnheit, auf den Ölberg zu gehen. Also ich war noch nicht in Jerusalem. Ich weiß nicht, wer unter uns schon mal Gelegenheit hatte, sich dort umzuschauen, aber ich habe zumindest schon mal auf Bildern gesehen, wie das aussieht. Da ist eben Jerusalem und dann gibt es einen Bach, Kidron. Das ist so ein Kidron-Tal und dann auf der anderen Seite geht es dann die Anhöhe hoch auf den Ölberg hinauf. Und offensichtlich war dieser Ölberg so ein, so ein Ausflugsziel, sag ich mal, für Leute, die Ruhe und Abgeschiedenheit gesucht haben. Und am Fuße dieses Ölbergs, soweit ich das sehe, lag ein Garten. Und in diesen Garten zog sich Jesus zurück, den Tag, bevor er festgenommen wurde, bevor er ans Kreuz geschlagen wurde. Das ist der Garten Gethsemane. Der liegt da am Fuße des Ölbergs. Und warum geht Jesus in diesen Garten Gethsemane am Fuße des Ölbergs, in diesen Garten, um zu beten, so kurz vor seiner Festnahme? Warum geht er dahin? Warum sucht er das Gebet mit seinen Jüngern? Nun, weil er Klarheit gewinnen wollte über seinen weiteren Weg. Er, von dem der Hebräerbrief sagt, er, der in der Kraft des ewigen göttlichen Geistes sein Leben für Gott einsetzte, er betete, er musste beten. Der Heilige Geist, dieser Geist der übermenschlichen Kraft, der übermenschliche Kräfte verleiht, der Jesus die Kraft gegeben hat für diese letzte Woche in seinem Leben, dieser Geist führt ihn in das Gebet. Und das stimmt auch. Du kannst nicht geisterfüllt sein und dem Beten gegenüber nachlässig sein. Denn wo der Heilige Geist wirkt, da wird auch gebetet. Im Römer 8 schreibt Paulus, das ist das große Kapitel des Paulus, wo er sich um das Wirken des Heiligen Geistes Gedanken macht. Da sagt er, wenn wir vom Geist Gottes bestimmt werden, wenn wir vom Geist Gottes regiert werden, dann liegt uns an dem, was der Geist Gottes will. Und dann wollen wir wissen, was Gott will, und dann werden wir beten, um zu erfahren, was Gott will. Und der Geist, den Gott uns gegeben hat, sagt Paulus dann, ist nicht ein Sklavengeist, sondern ist der Geist, den ihr als seine Söhne, und man kann ergänzen, als Töchter empfangen habt. Und von diesem Geist erfüllt, rufen wir zu Gott, Abba, Vater. Und genau so hat Jesus auch gebetet, damals im Garten Gethsemane, Markus 14, 36. Abba, lieber Vater, sagte Jesus, alles ist dir möglich. Erspare es mir, diesen Kelch trinken zu müssen. Aber es soll geschehen, was du willst, nicht was ich will. Im Gebet hat Jesus Klarheit gewonnen über seinen Weg. Und im Gebet gewinnen auch wir Klarheit, ganz persönlich für unseren eigenen Weg und auch für den Weg unserer Gemeinde. Ich möchte noch mal ein schönes Beispiel aus der Apostelgeschichte anführen, wie Gottes Geist klare Anweisungen gibt in der Gemeinde. Apostelgeschichte 13, das ist quasi die erste missionarische Gemeinde, die erste Missionsgemeinde, die Gemeinde Antiochia. In dieser Gemeinde war ein Paulus zu Hause und da heißt es in der Apostelgeschichte 13, als sie einmal für einige Zeit fasteten und sich ganz dem Gebet widmeten, sagte ihnen der Heilige Geist, gebt mir Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Spannend, oder? Da hat der Heilige Geist das Gebet beantwortet, indem er zu ihnen gesprochen hat. Das ist der Startschuss gewesen für all die Reisen, die ein Paulus dann unternommen hat im Mittelmeer. Für die drei Missionsreisen, von denen uns in der Apostelgeschichte berichtet wird. Am Anfang seines Dienstes und auch des Dienstes eines Barnabas stand dieses Gebet der Gemeinde, das vom Heiligen Geist beantwortet wurde. Und auf diese Weise hat sich diese Gemeinde in Antiochia, diese erste missionarische Gemeinde, abhängig gemacht vom Heiligen Geist. Man kann das wirklich nach beiden Seiten hin sagen. Wir werden nur missionarisch sein, wenn wir uns vom Heiligen Geist abhängig machen. Und da, wo wir uns vom Heiligen Geist abhängig machen, werden wir missionarisch sein. Und dann komme ich zum dritten Punkt. Der dritte Punkt, der Heilige Geist, ja, das heißt das schier Unmögliche vollbringen. Oder anders gesagt, der Heilige Geist ist nichts für Realisten. Der Hebräerbrief sagt ja, durch den Heiligen Geist gewann Jesus die Kraft, sich als fehlerloses Opfer Gott darzubringen. Woher sonst hätte er diese Kraft nehmen sollen, diesen Weg zu gehen ans Kreuz, als durch diesen Heiligen Geist, den ewigen göttlichen Geist? Der Heilige Geist, das kann man so zusammenfassen, führt immer über das Menschenmögliche hinaus. Wo der Heilige Geist ist, da geschehen unrealistische Dinge. Schon beim Propheten Jeremia in Kapitel 32 heißt es: Ach Herr, mein Gott, durch deine gewaltige Kraft und Macht hast du Himmel und Erde geschaffen. Nichts ist dir unmöglich. Das ist der Geist Gottes. Und so erfährt schon Maria, die Mutter Jesu, und wir haben das im Glaubensbekenntnis miteinander gesprochen, dass die Kraft des Heiligen Geistes das Wunder der Geburt Jesu vollbringen wird. Lukas 1,35: Gottes Geist wird über dich kommen, sagt ihr der Bote Gottes. Gottes Geist wird über dich kommen, seine Kraft wird das Wunder vollbringen. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Ganz am Anfang vom Leben Jesu schon das schier Unmögliche. Und dann geht es weiter im Leben Jesu. In der Kraft des Heiligen Geistes vollbrachte Jesus Wunder. Nichts konnte ihn aufhalten. Ich habe es schon aufgezählt, weder Krankheit noch Tod, weder Tod noch Teufel. Jesus ist an keiner einzigen Krankheit gescheitert. Und als er das erste Mal öffentlich, so wie wir es jedenfalls bei Lukas nachlesen können, wie er sich zum ersten Mal öffentlich zu seinem Dienst geäußert hat, da lässt er sich die Buchrolle des Propheten Jesaja geben. Und die rollt er dann auf. Und dann liest er aus dem Propheten Jesaja, und Lukas schreibt das in Lukas 4, 18 und 19: Der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, weil der Herr mich gesalbt und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Misshandelten soll ich die Freiheit bringen und das Jahr ausrufen, in dem der Herr sich seinem Volk gnädig zuwendet. Das war Jesu Botschaft, damals in Nazareth, in der Synagoge. Und dann immer wieder hat Jesus sich so verstanden, so wie es der Prophet Jesaja angekündigt hatte. Der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen. In dieser Kraft des Geistes hat Jesus gewirkt. Hat Jesus gewirkt und ist Jesus auch den letzten Gang gegangen bis ans Kreuz. Aber dann geht es noch weiter. Paulus berichtet uns noch einmal in diesem Kapitel 8 im Römerbrief, dass es diese Kraft des Heiligen Geistes war, die auch Jesus von den Toten auferweckt hat. Und nicht nur Jesus. Paulus schreibt mehr noch: Der Geist, der in euch lebt, ist ja der Geist dessen, der Jesus vom Tod auferweckt hat. Dann wird derselbe Gott, der Jesus Christus vom Tod auferweckt hat, auch euren todverfallenen Leib lebendig machen. Das bewirkt er durch seinen Geist, der schon jetzt in euch lebt. So ist das ganze Leben Jesu eingespannt, umspannt von dem Wirken des Heiligen Geistes. Und auch unser Leben soll auf diese Weise eingespannt sein vom Wirken des Heiligen Geistes. Und darum mussten auch die Jünger am Pfingstfest warten. 10 Tage nach Jesu Himmelfahrt, 50 Tage nach Ostern, 50, daher kommt das Wort Pfingsten. Und da heißt es dann, dass plötzlich Jesu Jünger vom Heiligen Geist erfüllt werden. Und dann sind da andere Realisten, die sind da und die schauen sich das an und sie sagen, die sind ja schon früh am Morgen betrunken. Aber die waren nicht betrunken. Die hatten vielmehr die Kraft Gottes empfangen. Die Kraft, die schon Jesus in Jubel ausbrechen ließ. Lukas 10, 21. Damals wurde Jesus vom Geist Gottes mit jubelnder Freude erfüllt und er rief, Vater, Herr, über Himmel und Erde, du hast angefangen, deine Herrschaft aufzurichten. Und in eben solchen Jubel brechen jetzt die Jünger Jesu aus. Die sind nicht betrunken, die sind vom Geist Gottes erfüllt. Und Paulus wiederum zeigt, dass genau das auch mit der Gemeinde geschieht. Der Geist auch auf die Gemeinde Gottes kommt. 1. Korinther 12, 10 etwa. Der Geist ermächtigt, die einen Wunder zu tun, andere macht er fähig, Weisungen Gottes zu verkünden. Wieder andere können unterscheiden, was aus dem Geist Gottes kommt und was nicht. Die einen befähigt der Geist, in unbekannten Sprachen zu reden. Anderen gibt er die Fähigkeit, das Gesagte zu deuten. Lauter unmögliche Dinge. Lauter menschenunmögliche Dinge. Warum braucht die Gemeinde Gottes? Warum braucht jeder Einzelne von uns den Heiligen Geist? Schlicht und einfach, weil wir einen unmöglichen Auftrag haben. Wir haben diesen Auftrag, den Jesus hatte, den die ersten Christen hatte. Wir haben ihn übernommen, nämlich dieser Welt die Botschaft von Jesus zu verkünden. Dieser Welt die Liebe Jesu zu zeigen. Und darum haben auch in der Folge nach Pfingsten hat die Gemeinde in Jerusalem gebetet. Wir können das lesen, Apostelgeschichte 4 von Vers 24 an. Da heißt es von der Gemeinde in Jerusalem, darauf beteten alle miteinander einmütig zu Gott. Und ich wünschte, ja, das würde unser Gebet werden. Herr, du hast Himmel und Erde und Meer geschaffen und alles, was lebt. Gib uns, deinen Dienern und Dienerinnen, die Kraft, deine Botschaft mutig und offen zu verkünden. Hilf uns dabei und zeige deine Macht. Lass Heilungen und andere Wundertaten geschehen durch den Namen deines heiligen Bevollmächtigten Jesus. Und als sie geendet hatten, bebte die Erde an ihrem Versammlungsort. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes ohne Furcht. Wenn wir persönlich oder als Gemeinde die Botschaft von Jesus hinaustragen wollen, ob nun in der Kinderwoche mit Harry Voss oder beim Gemeindefest oder während den Veranstaltungen während der Fußball-Europameisterschaft, dann heißt es eben genau so zu beten, wie damals die Gemeinde in Jerusalem gebetet hat. Und der Heilige Geist wird auch uns erfüllen, wird uns ebenso erfüllen mit Liebe und Unerschrockenheit, mit Furchtlosigkeit und Kraft. Was heißt es, aus der Kraft des Heiligen Geistes zu leben? Das erste war, dass es wirklich heißt, auf den Heiligen Geist zu warten, das Timing zu haben des Heiligen Geistes. Das heißt, ganz aus der Abhängigkeit heraus zu leben vom Heiligen Geist, im Gebet zu leben. Wer betet, ist missionarisch und wer missionarisch ist, der wird beten. Und es heißt, auch damit rechnen zu dürfen, dass übermenschliche Kraft zur Verfügung steht. Es wird nicht an Geld liegen, es wird nicht an unserer Arbeitskraft liegen, es wird nicht an unserer Zeit liegen. Der Heilige Geist, der schenkt uns diese Kraft, Jesu Auftrag weiterzuführen. Amen.